Tidum, tidum, tidum. Na genug. Ja, da sind wir wieder. Der Vater Lüte. Sag mal was.
Ja, ich kann was sagen. Ja. Das ist die dritte Folge.
Genau. Zur dritten Folge von Na genug. Also Martin Lüte hier und da hinten, das war Rudolf Lüte. Und wir müssen gleich eine Ankündigung vorwegschicken. Nämlich, dass es sich hierbei jetzt natürlich um eine durch das Internet, durch den Äther gesendete Aufnahme handelt. Eben weil wir uns ja gerade, wie alle im Prinzip in Deutschland, in Einzelhaft befinden. Also in Quarantäne, weil ja dieser Coronavirus grassiert und Covid-19 diese Krankheit ja auslösen kann und wir sozusagen zum ersten Mal in meinen Lebzeiten, aber auch zum ersten Mal, glaube ich, in Papis Lebzeiten uns in einem sogenannten Lockdown befinden. Also es wird uns extrem angeraten, uns zu Hause aufzuhalten.
Ne? Ja, muss ich eine kleine Korrektur anbringen.
Okay.
Einen richtigen Lockdown, wie wir das jetzt haben, also quasi eine Ausgangssperre über einen längeren Zeitraum, den habe ich auch nicht erlebt.
Mhm.
Aber es gab in den 70er Jahren, glaube ich, also jedenfalls zu Zeiten des Kanzlers Helmut Schmidt, mal eine längere Zeit wegen einer Ölkrise ein Autofahrverbot,
Samstag,
an mehreren Wochenenden hintereinander.
Ja, ja. Genau.
Aber so etwas habe ich auch noch nicht erlebt.
Autofrei. Selbst beim Autofreien hätten wir besser aufnehmen können. Ne? Also irgendwie hätten wir es zueinander geschafft.
Aber ja, jetzt kommen wir nicht mit einem ironischen Quatsch hier rein. Ich wollte nur die historische Wahrheit bewahren. Nicht?
Das ehrt dich. Ja, und wir haben uns wieder sehr gefreut. Es gab auch auf die zweite Folge Reaktionen unterschiedlichster Art und wir freuen uns einfach, dass ein paar Leute zumindest ja zuhören und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dann eine Folge hinterher zu schicken gleich und zwar die sozusagen thematisch in die Zeit passt, nämlich wir wollen einfach über das Thema Krise sprechen. Wir sind jetzt nicht der Herr Christian Drosten, der ja mit seinem Podcast als Virologe mit seinem Podcast jetzt natürlich sehr viel gehört wird und unheimlich viel sozusagen auch beitragen kann aus medizinisch-virologischer Perspektive zu dem, was gerade passiert. Das ist, glaube ich, gar nicht unser Anspruch, also ist zumindest gar nicht mein Anspruch in der heutigen Folge, sondern es geht tatsächlich eher für mich, glaube ich, darum zu verstehen, was ist überhaupt Krise? Was sind Krisen und welchen Effekt haben die auf uns? Und damit meine ich sozusagen wieder, für mich wäre da wieder die Unterscheidung auf uns persönlich, individuell. Und jetzt gerade sind wir ja in einer kollektiven Krise im Prinzip, wo es auch sozusagen gesellschaftlich tatsächlich eine Krise gibt. Ja, das ist sozusagen, glaube ich, das, worüber wir...
Ja, können wir gerne uns ein bisschen drüber austauschen. Ich habe mich leicht vorbereitet, wie fast immer, leicht vorbereitet.
Ich mich auch.
Indem ich mir mal Definitionen angesehen habe. Also Krisen gibt es ja in den verschiedensten Lebensbereichen und auch in den unterschiedlichen Wissenschaften wird über verschiedene Krisen gesprochen. Geläufig sind ja Krisen, die mit persönlichen und individuellen Lebenssituationen zu tun haben, wie Orientierungskrisen und Midlife-Krisen und Beziehungskrisen und Verlustkrisen und all sowas. Dann gibt es Wirtschaftskrisen und diplomatische Krisen. Und dann fragt man sich schon, ob alle diese verschiedenen Arten von Krisen auch einen gemeinsamen Nenner haben. Mhm. Und Philosophen neigen ja dazu, immer sozusagen die abstraktest mögliche Form zu finden. Und das wäre erst einmal die Beschreibung, dass es sich um eine Situation handelt, bei einer Krise, in der ein Höhepunkt und in der Regel auch ein Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung stattfindet. Und das heißt, man befindet sich auf jeden Fall in einer Entscheidungssituation. Also typisch für eine Krise ist, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, und zwar schwierige Entscheidungen, über die ich gleich dann noch was mehr sagen kann. Und was das jetzt mit der aktuellen Situation zu tun hat, das würde ich so sagen. Ja, wir befinden uns in einer Krise. Nach meiner Beschreibung ist das allerdings zurzeit noch keine Gesundheitskrise, sondern wir befinden uns in einer sozialen und wirtschaftlichen Krise, die wir in Kauf nehmen, um eben eine sehr dramatische Gesundheitskrise zu vermeiden. Das ist, glaube ich, die aktuelle Lage. Und ich habe auch eine Meinung darüber, wie sich das vermutlich entwickeln wird. Okay. Also jetzt nicht statistisch und medizinisch, sondern sozusagen sozialpsychologisch und politisch. Und darüber können wir auch gerne reden. Aber zunächst mal wollte ich fragen, ja, findest du das ein Ausgangspunkt, mit dem man arbeitet?
Genau, also genau, ich komme da ja eher so aus der Kultur, vielleicht auch so ein bisschen aus der Erzählwissenschaft, also Kultur- und Literaturwissenschaft. Und da würde man ja auch, da gibt es ja Krise als Erzählelement, als zentrales Erzählelement. Und da würde ich auch sagen, da kann man ganz, also wenn man so abstrakt, wie du das eben gesagt hast, sind wir da, glaube ich, total d'accord. Das, was du Wendepunkt nennst, das könnte ich, hätte ich jetzt so beschrieben mit Krise zwingt oder bewirkt normalerweise, dass es ein Vorher und Nachher gibt. Also sozusagen, ne, dass man sozusagen einen Moment irgendwann retrospektiv jetzt oder auch in Erzählungen einen Moment erkennt, in dem sich etwas, also wie eine Krise vorfindet und dann eine Zustandsänderung eingefordert wird. Du hast das jetzt eben schon beschrieben, dass dann drastische Entscheidungen fällig sind. Ich finde, das ist schon sozusagen, das wäre jetzt schon so ein Level drunter. Also es ist einfach, glaube ich, sowas, es gibt eben einen Zustand, der vorher war und einen Zustand, der nachher war. Und in der Erzählung ist es immer so, wenn man an die epische Erzählung denkt, ne, da ist es ja der klassische Fall, das klassische Fallbeispiel, dann ist sozusagen Odysseus Reise oder so, ne?
Ja.
Ist halt ein klassischer Fall von einer andauernden Krise und dann weiß man, Odysseus kann danach nicht derselbe sein wie am Anfang.
Ja gut, also dass eine Veränderung stattfindet.
Genau.
Na, ich würde auch einen wichtigen Punkt hinzufügen, also zwei sogar. Mhm. Einen, der sozusagen den philosophischen Akzent noch mehr betont. Und der zweite Gesichtspunkt ist, ich glaube nicht, also in meiner Sicht wäre nicht jede drastische Entscheidung Ausdruck einer Krise. Für mich ist es so, Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass man keine willkommene Alternative hat.
Okay.
Also man hat zwar eine Entscheidung zu treffen, man muss auch irgendeine Entscheidung treffen, aber was man auch wählt, man hat immer mit großen...
Super geil ist es nicht. Super geil ist es nicht. Was man auch wählt.
Ja, gut, super geil. Ich würde sogar jetzt sehr ernst sagen, es ist immer eine Entscheidung, die man im Grunde bereuen wird, weil man etwas in Kauf nehmen muss, was man lieber nie in Kauf genommen hätte.
Okay, und das funktioniert ja dann vielleicht sogar auf der individuellen, genau wie auf der gesellschaftlichen
Ebene. Ja, genau. Es funktioniert auf beiden Ebenen. Und der zweite, der philosophische Gesichtspunkt ist, ich glaube, dass im strengen Sinne des Wortes die Entscheidungen, die in Krisen gefällt werden, Entscheidungen sind, die Prinzipien unseres Handelns betreffen, also Prinzipien grundsätzlicher Überlegungen. Also am Beispiel dieser Corona-Geschichte jetzt gesagt, was wir machen ist, wir heben zurzeit Prinzipien unserer sozialen Interaktion auf und wir heben Prinzipien unserer wirtschaftlichen Produktivität auf. Mhm. Und das heißt, wir kündigen für einen bestimmten Zeitpunkt gängige Grundlagen unserer Gemeinschaft auf. In der Hoffnung, dass wir ein anderes Prinzip, nämlich ein medizinisches Prinzip, auf diese Weise retten können, nämlich dass man allen hilfsbedürftigen Menschen in einer lebensbedrohlichen Situation noch die notwendige Hilfe zukommen lassen kann.
Mhm.
Das ist, glaube ich, sozusagen der Kern von einer Krise. Mhm. In einem anderen Falle würde ich nur von einem Problem reden. Also jemand, man hat ein Problem, man löst es, man muss vielleicht auch lange darüber nachdenken, aber dann findet man eine Lösung, die eben so ist, dass man sagen kann, naja, das beinhaltet keinen weiteren Schaden.
Mhm.
Das, meine ich, ist in der Krise ausgeschlossen.
Also das unterscheidet dann die Krise vom Problem, dass es für manche Probleme elegante Lösungen gibt,
ja.
Und für eine Krise gibt es einfach keine elegante Lösung.
Das ist eine elegante Formulierung, mein lieber Sohn.
Siehst du mal.
Ja, siehst du mal. Ich bin sehr beeindruckt. Da merkt man eben doch, dass du Literaturwissenschaft gemacht. Ja, habe ich ja auch. Bitte?
Verkrachter Literaturwissenschaft.
Ach komm, das will ich so nicht sagen. Also. Das ist meine Einschätzung des Begriffs Krise. Und das bedeutet jetzt für mich angesichts der aktuellen Lage, wir können damit rechnen, dass die Spuren dessen, was im Augenblick gemacht wird, nämlich das, was ich die soziale Krise und die Wirtschaftskrise nenne, uns noch lange Zeit sehr beschäftigen werden.
Mhm.
Ich glaube, dass wir in eine Zeit gehen, in der die psychischen und sozialen Folgen für viele Individuen und Gruppen und auch Institutionen lange Zeit spürbar sein werden.
Mhm.
Und dass wir auch viele ökonomische Probleme haben werden, auch ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Kontexten, aber ich weiß zum Beispiel von Leuten, die jetzt wirtschaftlich ganz
schwierig sind. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und da wird natürlich dann auch ganz schnell das sozusagen das Wirtschaftliche, das Kollektive dann auch zur individuellen Krise. Ne?
Ja.
Also das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt in der Vorbereitung. Also sozusagen, wenn man jetzt über die persönlichen Krisen nachdenkt, du hast ja auch eingangs schon so ein paar erwähnt, ne? Also Orientierungskrisen, mhm. romantische Krisen, Beziehungskrisen, dann sozusagen die psychisch-therapeutischen, die gibt es ja so in gewissen Lebensabschnitten, ne? Adoleszenzkrise ja. und Midlife und so. Familienkrisen gibt es natürlich auch, die sicherlich auch anderer Art sein können. Ja, da fragt man sich eben so ein bisschen natürlich, und das glaube ich ist ja auch die Abwägung in der Politik, so nach dem Binnenverhältnis dieser Krisen, ne? Nach dem Ranking,
ja.
ne? Nach dem, was du ja gesagt hast, also dass man eben versucht, diese medizinische Krise abzuwenden und dadurch aber im Prinzip natürlich in Kauf nimmt, dass es diese anderen beiden gibt und die ja dann auch für Individuen geben wird.
Ja. Ne?
Also für Selbstständige, für Kultur, für Leute im Kulturbetrieb, Kunstschaffende und so das.
Aber nicht nur, also nicht nur
genau.
für die, sondern
auch für Vapiano und Maredo.
Bitte?
Auch für Vapiano und Maredo, sage ich.
Ha! Ja, also wie soll man sagen, in einer fröhlich-zynischen Gesamtverfassung, ne?
Ja, sorry.
Du, mich stört das nicht.
Das ist vielleicht mein Umgang
also, mit Krise. Ich wollte nur Folgendes sagen. Also, was ich sehr ernst nehme, in diesem Zusammenhang, aber und gleich will ich auch noch was Allgemeineres dazu sagen, ist, dass ich eben die Lebenssituation sehr vieler Menschen drastisch verändert durch das Zurückgeworfensein auf den engsten Familienkontext. Und dass man jetzt zum Beispiel schulpflichtige Kinder dauernd zu Hause hat oder eben Kita-Kinder dauernd zu Hause hat und dass man vielleicht zu Hause Homeoffice machen soll. Und gleichzeitig sind die Schulkinder auch noch da. Nicht?
Ja, oder das Kita-Kind in meinem Fall.
Oder das Kita-Kind in deinem Falle. Und dann kommen hinzu, dass sehr viele Ablenkungen wegfallen. Dass am Wochenende keine Bundesligaspiele stattfinden. Mhm. Und die Herren Fußballfans dann auch noch am Wochenende zu Hause sitzen und sich mit ihrer Familie rumärgern müssen. Nicht? Mhm. Also da sehe ich es ganz ernsthaft. schon eine große Welle von Familienkrisen im Herbst dieses Jahres auf die Gerichte zu rollen. Und ich weiß eben auch von Leuten, also du weißt ja, der Künstler Kellermann gehört zu meinen Freunden, der hat seinen Laden jetzt quasi dicht gemacht. Mhm. Ne? Und jemand, der in der Unternehmensberatung ist, lebt jetzt auch seit 2 Monaten praktisch ohne Einkünfte. Mhm. Das alles sind sehr dramatische Sachen, die aber ihren eigentlichen Effekt meiner Meinung nach erst zeigen werden, wenn sozusagen die akute Lage vorbei ist. Ne? Da geht es um die Frage, wie viel hält ein Mensch aus?
Genau.
Ja, wenn man das als psychischen Schaden nimmt.
Genau, und das habe ich mich auch gefragt. Also wenn ich jetzt so ein bisschen diese Corona-Krise, glaube ich, die gibt uns ja allen Anlass, eben auch über Krisen nachzudenken und auch natürlich stellt auch sozusagen uns nochmal vor diese fundamentalen, sind wahrscheinlich die fundamentalen philosophischen Fragen oder zumindest die fundamentalen existenziellen Fragen.
Ja.
Also was ist uns wichtig im Leben?
Ja.
Woran hält man wie lange und zu welchem Preis fest?
Ja.
Was erkennt man als einfach Luxus und also sozusagen liebgewonnenen Luxus im eigenen Leben und im eigenen Dasein, was erkennt man als das an und was sind Dinge, die für einen selber unabdingbar sind, unabkömmlich sind oder die sozusagen auf die zu verzichten, es richtig wehtut. Das sind natürlich alles so Momente, die man jetzt, also so Entscheidungen, von denen man jetzt irgendwie steht oder mit denen man konfrontiert ist. Und ich habe da, glaube ich, so für mich persönlich, also das ist jetzt überhaupt nicht sozusagen auf dieser abstrakten, theoretischen Ebene, sondern ich meine, ist ja auch ein Vater-Sohn-Podcast, ne?
Ja.
Ich habe, glaube ich, für mich so festgestellt, dass, und ich würde mich würd auch interessieren, ich glaube, dass das bei dir ähnlich ist, dass ich so ein relativ gefühlt guten, ruhigen Umgang habe mit Krisen, während sie ablaufen. Also
ja.
Sozusagen für mich auf der, also jetzt psychisch, ne, fühle ich mich gerade nicht extrem bedroht oder ich fühle mich auch nicht wie kurz vorm Balkonsturz oder sowas. Ne, aber ich weiß das sozusagen aus vergangenen Krisen in meinem Leben, dass es immense Nachwirkungen hat. Also bei mir ist es, glaube ich, so, dass es schon diese erzähltheoretische Idee, dass eine Krise nicht mehr zulässt, dass man einfach sozusagen unschuldig in den Zustand davor zurückkehren kann. Das gilt für mich zumindest für die Krisen, die ich als solche in meinem Leben richtig ernst nehme. Das sind jetzt nicht super viele, aber die das sind, die haben mich schon, glaube ich, geprägt. Und sozusagen interessanterweise, ich würde ja immer sagen, mich zu einem ängstlichen Menschen gemacht, der ich dann interessanterweise in diesen tatsächlich stattfindenden und gerade ablaufenden Krise zum Beispiel gar nicht so sehr zu sein scheint. Also wenn ich das mal vergleiche
mit anderen
Leuten. Verstehe.
Oder so.
Verstehst du, was ich meine?
Oh, ich finde, das hast du sehr klar gemacht. Ich bestätige das voll inhaltlich. Und glaube, hier sagen zu dürfen, da sind wir uns sehr ähnlich.
Mhm.
Also ich habe ja, wie du weißt, eine berufliche Krise gehabt, als ich mich habilitieren wollte. Das war richtig ein großes Problem und das hätte ja auf dieser Ebene für mich das Aus einer geplanten und Laufbahn bedeutet, in die ich viel investiert hatte. Während dieser Zeit, das waren in den 1,5 Jahre immerhin, nicht? Hat man mir auch gar nicht angemerkt, in was für einer Situation ich war.
Mhm.
Aber darüber denke ich auch heute mit mehr als 70 Jahren, und das ist jetzt fast 40 Jahre her, immer wieder nach.
Mhm.
Und gewisse, sagen wir mal, Ressentiments, die ich damals aufgebaut habe gegen meine akademischen Gegner, die habe ich, spüre ich auch heute noch.
Mhm.
Und anderes wie eine Ehekrise, die ist mir auch noch ziemlich geläufig.
Ja, mir auch.
Das prägt einen schon. Also Resilienz ist ja, heißt das Resilienz? Resilienz? ist ja so ein Begriff, mit dem man beschreibt, wie widerstandsfähig Menschen sind, wenn sie durch schwierige Lebensphasen gegangen sind und ob das sie dann noch lange beschäftigt und dann ihr Verhalten vielleicht darunter leidet. Da würde ich sagen, mein Verhalten hat sich, glaube ich, steht nicht sehr unter diesem Erlebnisdruck. Aber mein Gedächtnis ist voll davon. Mhm. Ja, also ich kann das einfach nicht vergessen, was da passiert ist. Und ich glaube, dass wir zu einem großen Teil geprägt sind in unseren Persönlichkeiten durch das, woran wir uns erinnern. Und in dem Sinne stimme ich dir völlig zu. Ich glaube nicht, beiden Krisen haben mich nicht zu einem ängstlichen Menschen gemacht. Aber ich bin auch ängstlich, weil ich diese Entführungsgeschichte erlebt habe. Und das hat mich schon auch ängstlich gemacht. Ja, ich bin in bestimmten Situationen ein ängstlicher Mensch, das ist wahr. Und das hat mit Krisen zu tun.
Genau, okay. Also ich glaube, wir müssen zwei Sachen noch machen. Also vielleicht dann gleich nochmal kurz nachdenken. Das wäre ja, also ich glaube, dass Krise und Traumatisierung, also Krise kann, glaube ich, zu einer Traumatisierung führen. Und dann, glaube ich, ist es so dieser Stempel, der sich dann irgendwie niederschlägt, auch im Charakter und in der Psyche und so. Das ist das, was da, glaube ich, passiert ist. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, weiß ich nicht. Aber wir sollten auch für die, die das nicht wissen, kurz sagen, also du bist tatsächlich mal entführt worden, weil das sonst, ich finde, ich sehe schon, ne, die Leute, die das jetzt nicht wissen, die den Podcast hören, da kann man vielleicht ganz kurz das zumindest erläutern, in dem Sinne, dass du sozusagen deiner eigenen Nettigkeit zum Opfer geworden bist. Und du hast
das ist charmant formuliert, ja.
Du hast jemandem, der dich um Starthilfe gebeten hat, dessen Auto aber nicht in Amerika, in den Vereinigten Staaten, in Buffalo, dessen Auto aber dann angeblich nicht in der Nähe stand, hast du angeboten, mit einem Auto deines Gastgebers im Prinzip die Starthilfe zu geben, auch als du schon gesagt hattest, ja, du hättest gar keinen Startkabel, hat der gesagt, er hätte eins, das Auto stünde um die Ecke und ist dann in dein Auto eingestiegen und du solltest ihn zu seinem Auto fahren und daraus ist dann eine Stadtrundfahrt geworden, die sozusagen in einem Szenario endete, wo er dich um Geld erpresst hat, ne?
Ja, kann man sagen. Und das so ist es. Ich bin erstaunt, wie gut du das im Gedächtnis hast. Mhm. Ja, so ist es gewesen. Das ganze Ereignis hat vielleicht so 3/4 Stunde gedauert. Es hat dann auch noch gedauert, ehe ich dann, nachdem er das Auto verlassen hat, in einer sehr wilden Gegend von Buffalo, ich dann wieder nach Hause gefunden habe. Das hat mich sehr geprägt.
Und ich finde, das ist für mich ein gutes Beispiel. Das ist nämlich diese Geschichte, deshalb habe ich sie, glaube ich, auch so präsent, weil die für mich ganz gut ausdrückt, wie ich auch damit umgehe. Denn ich finde, der Punchline zu dieser Geschichte ist, dass du dann, nachdem du zurückgefunden hattest auf den Parkplatz, wo diese Odyssee stattgefunden hat oder an ihren Anfang genommen hat, bist du dann in so einen Coffeeshop gegangen und hast dann erstmal einen Kakao getrunken mit Sahne, glaube ich. Also so hast du es
mal erzählt. Ja, das stimmt.
Ne? Und das, finde ich, ist so typisch. Das könnte mein Umgang auch damit sein. Und dann, glaube ich, würde das halt nachwirken. Und das hat es bei dir ja dann auch getan, würde ich mal sagen. Ne? Während man in dem Moment denken würde, oh, die coole Sau ist dann noch einen Kakao trinken gegangen. Ne? Und das ist aber... ne? Aber es ist dann halt sozusagen, das dauert dann halt ein bisschen, bis es ankommt. Und bei mir ist es auch so. Also ich habe ja eine immense Flugangst und ich habe ja in dem Moment, wo das, glaube ich, bei mir dieses Trauma entstanden ist, in so einem extrem turbulenten Flug, als kleines Kind, habe ich ja dann auch wirklich mit einem Becher versucht, die Cola aufzufangen und so. Und habe dann halt im Flieger ja auch halb gescherzt gesagt, mir reicht's jetzt, ich steige aus sozusagen. Ja. Was ja, wenn man es wirklich analysiert, doch unheimlich viel ausdruckt und hat natürlich jetzt sozusagen dann Jahre, ist halt eingeprägt bei mir, und sobald es im Flieger ein bisschen wackelt, schwitzen meine Hände und nicht nur die. Also es ist insgesamt eine unschöne Situation. Aber das ist, glaube ich, auch was sozusagen, was ich jetzt an der jetzigen Krise, was für mich dann sozusagen eine Zerrissenheit darstellt, weil ich genau weiß, dieser Moment jetzt, den empfinde ich noch als, ja, es gibt die Ausgangssperre und ich empfinde sie, ich würde es am ehesten beschreiben mit, ich empfinde die als unbequem und auch als belastend, aber jetzt nicht sozusagen als in dem vollen Maße beängstigend. Das weiß ich aber, ich weiß jetzt noch nicht, wie sich diese Krise sozusagen auf mich auch individuell jetzt sozusagen in Zukunft dann ausgewirkt hat, sozusagen ausgeführt haben wird. Genau,
ja. Futur 2. Ne? Ja, Futur 2. Ja. Ich bin begeistert. So würde ich auch meine eigene Erwartung beschreiben. Allerdings hoffe ich nun, dass wegen meiner Lebenssituation, die sich ja von deiner doch deutlich unterscheidet, nicht? Mhm. Wir haben eben keine Kinder hier zu versorgen. Unser Leben hat sich nicht so drastisch verändert, außer dass wir gesellschaftliche und soziale Kontakte eben nicht mehr so kultivieren zurzeit, dass es nicht so nachwirken wird wie die anderen gerade geschilderten Sachen, wie insbesondere zum Beispiel dieses Buffalo-Führungstheater, weiß ich aber nicht. Aber was ich denke, kann ich schon voraussagen, ist, das wird mir lange im Gedächtnis bleiben. Mhm. Es werden mir auch Erfahrungen im Zusammenhang damit lange im Gedächtnis bleiben. Da können wir vielleicht nochmal einen anderen Aspekt ansprechen. Mich als Philosophen irritiert schon sehr das Ausmaß, mit dem sich oder in dem sich jetzt in solchen Situationen sozusagen irrationale Verhaltensweisen sofort wieder einstellen. Also zum Beispiel diese lustige Sache mit dem Horten von Toilettenpapier. Mhm. Ja? Meint man ja, das hätten Komiker erfunden, damit er irgendwas Witziges zu sagen hat, ist aber brutale Realität, wie man hier erfahren konnte. Eine Mutter hat uns gestern wieder mal etwas erbeutet auf dem Gebiet und war ganz stolz, was ich auch verstehen kann. Aber was ich viel erschreckender finde, ist, dass zur Erklärung solcher Phänomene, die man ja nun wissenschaftlich ziemlich gut beschreiben kann, gleich die wildesten Verschwörungstheorien wieder herhalten müssen. Mhm. Und dass Menschen, das habe ich hier auch erlebt, also Aachen, wo ich ja lebe, ist ja nicht weit von Heinsberg. Mhm. Heinsberg ist jetzt
unser Wuhan.
Heimat, ja, meine ursprüngliche Heimat, die ist jetzt berühmt geworden. Heinsberg ist jetzt was.
Ja, ist unser Wuhan quasi, oder?
Ja, unser Wuhan. Genau, unser Wuhan. Allerdings nicht so bevölkerungsdicht. Hier sind Leute, die mit dem Heinsberger Cancer in Aachen aufgetaucht sind, beschimpft worden. Sie sollen doch nach Hause gehen. Ja, geht doch nach Hause. Und ich habe von einer Schlägerei gehört in einem Laden hier, weil jemand dauernd zu nah an jemand anderen rangerückt ist. Bezahlschlange. Ja. Also, aber schlimmer finde ich die Irrationalität, die sich in dem Erfinden und Weitererzählen von völlig abstrusen Herkunftsgeschichten dieser Bedrohung artikuliert. Und ich weiß, dass sich das immer ein bisschen pie sagt und deshalb, trotzdem sage ich es nochmal. Ich glaube, das zeigt schon, dass wir noch viel Arbeit haben, ehe man die Menschen einigermaßen vernünftig bekommt. Das, was hier erzählt wird, auch übrigens von Leuten, die ich ansonsten schätze, das erschreckt mich schon. Mhm. Also da merkt man, dass die Rationalität wie wir eigentlich jetzt seit 2,5 Jahrhunderten Aufklärung entwickelt haben könnten, doch sehr brüchig wird, wenn auch nur eine verhältnismäßig überschaubare Bedrohung auftaucht. Das macht mir Sorgen.
Und die Instrumentalisierung der Krise, ne? Also das, du hast jetzt eben angesprochen, wie es den Heinsbergern in Aachen geht. Ich meine, wie geht es den asiatischstämmigen Menschen in Deutschland gerade? Die werden ja auch teilweise beschimpft auf offener Straße jetzt und erfahren sozusagen jetzt auch wieder den immer schlummernden, aber ja doch auch immer latent vorhandenen Rassismus und diese Ressentiments. Und das sieht man ja. Es gab ja diese Kontroverse um die Verabschiedung einer Deklaration bei der WHO, wo ja die Amerikaner unbedingt wollten, dass es eben nicht Coronavirus, sondern Chinese oder Wuhan Virus oder so.
Ah, das wusste ich.
Und deshalb das nicht unterzeichnet haben, also sich geweigert haben. Und es ist auch so, dass Donald Trump das konsequent the Chinese Virus nennt und so. Und da sieht man schon, wie diese Krisen dann auch instrumentalisiert werden, und zwar direkt in dem Moment, wo sie eigentlich noch akut sind und wo sicherlich der Umgang mit der Krise und die Bewältigung der Krise absolut im Vordergrund stehen sollten, glaube ich, moralisch und ethisch, die dann direkt wieder in irgendein politische Projekte übersetzt werden und alte Muster, glaube ich, die nennt sie irrationale Muster. Ich glaube, dass sie eben dann doch auch Muster wieder sichtbar werden lassen, die immer Teil sind unserer vermeintlich rationalen Gesellschaft, nämlich sozusagen die Rassismen und so. Und auch, ich finde es auch einen interessanten Moment in der sozusagen zum einen in der Wissenschaftskommunikation und zum anderen eben in dem Verhältnis von wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Gerede, ne? Diskursen, wie die so nebeneinander und zueinander stehen. Also dass man dass es jetzt ja auch ganz viele Praktiken gibt, die vielleicht wissenschaftlich gar nicht so einen großen Sinn machen, die wir jetzt aber natürlich uns trotzdem irgendwie in unseren Alltag überführen, weil wir sozusagen da auch rationales Denken mit so magischem Denken auch immer gerne verbinden.
Ja, das stimmt. Ne? Bin selber auch nicht völlig frei davon.
Ja, man ist da auch nicht frei von.
Bin auch nicht völlig frei davon. Also brauche ich jetzt nicht sozusagen Beispiele zu nennen. Meine Bewertung ist ja immer die, da sind wir wahrscheinlich nicht genau auf der gleichen Linie. Meine Bewertung ist ja immer, das kriegen wir schon noch hin über die Jahrhunderte. Mhm. Ja? Während ich bei dir höre ich so ein bisschen raus, ja, das gehört auch so zur menschlichen Natur. Das werden wir nicht ganz rauskriegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Aber ich glaube, es gehört. Ich bin ja kein Freund von der menschlichen Natur. Ich würde sagen, es gehört zu unseren Kulturen dazu.
Gut. Also diese kleine Kröte schlucke ich gerne.
aber ich finde, das ist das Interessante. Also ich mich würde es da interessieren. Du hast es jetzt aber auch schon gesagt. Für dich selber ist es jetzt aber so, jetzt Vater und Sohn mäßig, dass du wie ist denn das Verhältnis von diesen gesellschaftlichen Krisen und diesen eher deutlich persönlichen? Yeah. Also, und ich würde sagen, diese Entführungsgeschichte ist ja auch ganz krass mit einer externen Kraft verbunden, ne? Also, er hat sich ja nicht selber entführt, das war ja nicht das Problem daran, sondern das hat jemand in dein Leben gebracht. Wie ist es denn, weil du das auch schon mal gesagt hattest, mit der beruflichen Krise, die ist vielleicht auch eine externe. Ja. Jetzt hast du ja auch die Ehekrise angesprochen, zum Beispiel. Gibt es da einen Unterschied? Also sozusagen unterscheidet sich für dich das in der Bewertung oder in der Intensität abhängig davon, wie stark deine Rolle darin ist? Also mit der Corona-Krise haben wir ja aktiv nichts zu tun, außer dass wir uns jetzt korrekt und inkorrekt verhalten können. Aber keiner von uns wir waren jetzt ja nicht Superspreader, wie es so schön heißt, ne?
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Ja, es gibt Personen und Anlässe, die dazu geführt haben, dass das Virus sich exponentiell verbreiten kann an gewissen Orten.
Also ich war nicht auf einer Karnevalsparty mit
lauter Leuten. Also mal nicht als Scheich verkleidet auf einer Karnevalsparty.
du bist ein Kleider. Naja. Also, ich sag dazu was.
Ja.
Also erstmal allgemein gesprochen und dann auch auf meine spezielle Situation. Also allgemein gesprochen gibt es schon einen Unterschied zwischen extern verursachten und intern verursachten Krisen. Nämlich es kann sein, dass ich einfach einen Lebensgang schrittweise so mit Konfliktpotenzial anhäuft, dass irgendwann einmal solche Kulminationspunkte auftauchen. Also man merkt zum Beispiel nicht, dass man unzufrieden ist mit seinem Privatleben oder mit seiner Lebenssituation insgesamt, und dann irgendwann einmal gerät man dann in die Situation, dass man meint, man könnte diese Unzufriedenheit überwinden, indem man zum Beispiel eine Trennung vollzieht von einem Partner. Ja? Ja. Das ist etwas anderes, als wenn man entführt wird. Ja? Ja. Da ist ja gewissermaßen keine Bedrohung von außen festzustellen, sondern eine Bedrohung von innen. Das ist aber ein rein formaler Unterschied. Mhm. Der wichtigere Punkt ist, mit intern verursachten Krisen verbindet sich ja oft, und das gilt also für meinen Fall auch natürlich, ein schlechtes Gewissen. Mhm. Weil mit solchen Krisen
Schuld und Scham
und so. Schuld und Scham, ja. Es ist so, man hat da natürlich, man ist in seiner Krise ja fast nie alleine, sondern es gibt immer Leidtragende und Kollateralschäden. Mhm. Und da man weiß, dass man selber eigentlich der Ausgangspunkt der Krise gewesen ist, bezieht man die Schmerzen, die man verursacht hat, und die Irritationen auch auf das eigene Handeln. Und das wird man auch nach meiner Erfahrung nicht los. Ne? Mm. Ja. Ich will noch etwas Prognostisches wagen.
Tu es.
Ja? Also, ich glaube, man kann Folgendes erwarten. Mm. Diese Krise, die ja im Augenblick eine soziale und ökonomische Krise ist, muss in absehbarer Zeit verwandelt werden, denn das wird unsere Gesellschaft weder wirtschaftlich noch sozial lange aushalten können. Mhm. Das bedeutet, ab einem bestimmten Zeitpunkt, und ich rechne damit für die zweite Hälfte des April, werden sowohl die wirtschaftlichen als auch die sozialen Einschränkungen sukzessive verhältnismäßig rasch aufgehoben werden. Mhm. Das kann bedeuten, dass wir dann eine schwere gesundheitliche Krise bekommen. Aber die politisch Verantwortlichen stehen vor folgender Situation. Entweder sie riskieren eine Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Krise, oder sie riskieren eine medizinische Krise. Mhm. Und philosophisch heißt das, man entscheidet sich zwischen den Werten Lebensrettung und wirtschaftliche und soziale Stabilität. Und ich glaube, dass wir in eine Situation kommen werden, und das zeigt eben, dass solche Krisen eben immer Lösungen nur anbieten, die unangenehm sind. Mhm. Wir werden wahrscheinlich in die Situation kommen, dass wir riskieren müssen, dass die sogenannten Risikogruppen in Lebensgefahr geraten, wenn nicht bis Mitte April sich zeigt, dass die Kurve radikal flach wird, was ich nicht glaube. Sodass wir also Leute in meinem Alter und insbesondere auch Leute, die in meinem Alter sind und auch noch gesundheitlich geschädigt sind, eine längere Zeit lang noch in Gefahr sein werden. Und ich nehme an, dass der Gesetzgeber uns vorschreiben wird, dann selber auf uns aufzupassen. Das heißt also, selbst wenn es dann keine Ausgangssperre oder wie das auch immer heißt, Kontaktsperre mehr gibt, dass wir dann streng aufgefordert werden, sozusagen selber aus sozialem Kontext und so weit wie möglich rauszuhalten. Mhm. Also diese Risikogruppen meine ich jetzt.
Ja, ja.
Und das würde ich persönlich unter politischem Gesichtspunkt auch für richtig halten.
Ja, okay, interessant. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist halt, also ich finde, man weiß halt, ich bin da jetzt auch überhaupt kein, also ich finde es eine, glaube ich, eine Prognose, die ich für plausibel halte, weil ja auch die USA damit jetzt anfangen werden. Das ist ja schon relativ klar, dass die jetzt, obwohl es, ja, die werden nach Ostern, denke ich mal, also ist zumindest das, was Trump jetzt schon immer angekündigt hat, werden die es halt versuchen aufzulockern. Und da gibt es schon so eine Rhetorik, dass man halt sozusagen die Idee Amerikas nicht opfern kann, also sprich Wirtschaftlichkeit und immer weiter wirtschaften und so. Und natürlich klar, die Ersparnisse der Leute, die an der Börse agieren und so, nicht alle komplett den Bach runtergehen sehen will, dass man dann sozusagen, tatsächlich, da gibt es schon so eine Rhetorik von, da sind die Alten in Anführungsstrichen dann auch bereit, sich für ihre Enkel zu opfern. Ne? Also das ist so eine Rhetorik, die in der Republikanischen Partei jetzt so langsam...
Gut, also das ist mir ein bisschen peinlich, dass ich jetzt in diesen Kontext gerate.
Ja gut, aber das Dilemma ist natürlich, dass es da bleibt. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass ich bin dann doch noch hoffnungsfroh. Es gibt halt hier Maßnahmen, die es in den Ländern, wo es, also Italien ist ja so das Paradebeispiel, wo es nicht so gut gelaufen ist oder richtig schlecht gelaufen ist, dass man hier natürlich aus diesem Beispiel so ein bisschen lernen konnte. Und das heißt zum Beispiel, ich weiß ja, dass vom medizinischen Personal das jetzt halt dezidiert noch geschont wird. Ne, und ich glaube auch, dass es jetzt sich darum bemüht wird, entsprechend, dass sozusagen Ausrüstung da ist, dass Betten zur Verfügung stehen. Diese Maßnahmen sind ja schon getroffen, dass verschiebbare Operationen verschoben sind und so, dass man sozusagen auch die Kapazitätsgrenze so weit wie möglich ausdehnt. Aber ich glaube, ich habe da auch unglaubliche Probleme sozusagen mit der Prognostik, aber ich hoffe immer noch, versuche da so zwanghaft optimistisch zu sein, dass es da so einen Mittelweg geben wird. Und das heißt zum Beispiel dann auch, glaube ich, dass diese Veranstaltungen, also wie jetzt Massenveranstaltungen, die da diesem Spaß dienen, ne? Fußballspiele vor 40.000 und so, dass das sicherlich noch eine Weile... können warten. Also
das wird sicherlich so sein.
Und das ist ja dann auch, das muss man ja dann sagen, wenn die Leute dann zur Arbeit gehen, wenn die wirtschaftliche Produktivität steigt, dann ist das ja zumindest so, dass es trotzdem noch dazu führen kann, dass das Virus sich ein bisschen langsamer verbreitet, als wenn man jetzt sozusagen komplett Business as usual machen würde. Man macht dann halt nur Business. As usual, verstehst
du? Ja, ich verstehe.
Aber,
so ähnlich denke ich das aber auch. Also so eine Situation wollte ich beschreiben.
Ja.
Ich glaube, die Bundesliga ist bis Ende April sowieso schon abgesagt.
Ja, nicht?
Die Europameisterschaft ist abgesagt.
Verschoben.
Die Olympischen Spiele sind verschoben. Also vieles wird nicht stattfinden, was geplant war. Aber ich glaube, was stattfinden wird, ist, dass man die Geschäfte sukzessive wieder öffnet, dass man auch die Produktion im Handel und die Produktion und den Handel wieder schrittweise flüssig machen wird. Aber der Gesichtspunkt, auf den ich hinweisen wollte, ist, das ist wirklich sehr sozusagen aus meiner spezifischen Perspektive formuliert. Man muss ja sagen, dass solange die Leute das, wie im Augenblick das ja noch der Fall ist, hinnehmen, dass man sie wirtschaftlich und sozial so einschränkt, ist alles okay. Wenn das aber als immer weniger als erträglich empfunden wird, werden sich Gedankenketten bilden bei vielen derer, die nicht zu den Risikogruppen gehören, die sich sagen, ist das denn in Ordnung, dass man, um das Risiko zu vermeiden, einige wenige, die zu den Risikogruppen gehören, vor Lebensgefahr zu schützen, ein ganzes Land, also 80 Millionen Deutsche, davon vielleicht 65 Millionen, die nicht zu den Risikogruppen gezählt werden können, dass man die sozusagen so belastet?
Mhm. Ja?
Und dann ist die Frage, die Politiker zu entscheiden haben, ob hier das Werturteil eindeutig so ist, da müssen die eben aushalten. Denn wir dürfen auf keinen Fall Leben riskieren. Philosophisch gibt es zwar dieses Prinzip, dass das menschliche Leben ein oberster Wert ist. Das glaube ich auch. Aber ich denke immer hinzu, es ist kein absoluter Wert. Es können auf der Gegenseite so viele andere hohe Werte auftreten, dass der Anspruch des Lebens auf absolute Erhaltung dann dadurch aufgehoben oder relativiert wird. Also insofern.
Aber ich finde, genau, da würde ich immer sagen, ja, aber es gibt ja die Möglichkeit, das ist ja auch das Interessante. Also es gibt ja von der Kulturtheoretikerin Lauren Berland, die beschreibt, übrigens einen Zustand lange vor Corona, die nennt das Crisis Ordinariness, also das sozusagen das neoliberale Zeitalter von dem Gewöhnlichkeitszustand der Krise geprägt ist. Ne? Und dass das besonders gilt, es gilt ja besonders für die Generation, die nach uns kommen, muss man ja einfach sagen. Also ne, die kriegen ja nicht viel von uns vererbt, was sich gut anfühlt. Also ein extra kaputter Planet, ne, mit einer super strapazierten Umwelt, sozusagen der nächsten Finanzkrise und Wirtschaftskrise jetzt direkt um die Ecke, ne? Die kommen in schnelleren Abständen sozusagen, dass die Reichtumsarmutsschere geht immens auseinander.
Das ist auch dramatisch.
Und das ist natürlich so für die allermeisten Leute, die sozusagen, das ist die Idee, ne? Ist sozusagen die Krise der gewöhnliche Zustand. Und das, ich finde das eine interessante Idee. Und ich glaube, dass das dann ist das jetzt eine Verschärfung. Also ich finde zum Beispiel diese soziale Krise, da wissen sich viele ja auch zu helfen. Ne? Also Leute greifen jetzt wieder zum Telefon. Ist ja sozusagen eine der neuen.
Ja, ich werde auch dauernd angerufen ja. Von Leuten, die sich jahrelang nicht gemeldet haben.
Und das ist es. Die Leute haben diese Art der Kommunikationsform hatten die im Prinzip aufgegeben, ne? weil man ja ständig unter Leuten sein konnte oder sich immer nur Nachrichten geschrieben hat. Jetzt vermisst man das Gespräch mit Leuten, die nicht mit einem selber im Haushalt wohnen, und dann ruft man die halt an. Und ich glaube, so lässt sich das ja schon so ein bisschen, diese soziale Krise zumindest, deutlich auffangen. Und mal ehrlich, dann ist halt meine Bundesliga-Saison, findet jetzt mal ein bisschen ohne Zuschauer statt, und am Ende ist es ein bisschen blöd und Bayern ist wieder Meister und für Liverpool tut es mir leid in England und so. Aber das ist doch alles wirklich verkraftbar. Also dieser Teil, ich würde diese soziale Krise, finde ich, das wird, wie du sagst, zu diesen persönlichen Krisen in den Familien führen und so.
Die denke ich ja.
Das ist ernst zu nehmen. Aber ich finde, dieses andere, das kriegt man irgendwie schon hin, das kriegt man abgefedert, und umso schöner wird sich die Umarmung anfühlen, die erste gute nach Corona. So, ne?
Die Vorfreude ist die schönste Freude.
Genau, aber ich glaube, und diese wirtschaftlichen, da finde ich, das ist für mich schon irgendwie frappierend, dass dann werden da jetzt wie viele Milliarden einfach mal so ausgeschüttet. Und ich verstehe das, ich finde das auch alles richtig, aber man fragt sich doch ein bisschen, wenn man sich einen Großteil der deutschen Bevölkerung vorher angeguckt hat, wo war denn das Geld für diese Leute vorher? Das ist das, was mich daran so ein bisschen stutzig macht. Denn wenn es stimmt, und ich glaube, da ist was dran, dass für viele Leute Krise permanent ist, dann finde ich, dann haben wir bisher zu wenig getan. Und dann sehe ich tatsächlich, so blöd das auch klingt, dann ist das jetzt vielleicht, also ich will jetzt nicht so weit gehen und diese Plattitüde von Krise als Chance und so, das finde ich vermessen. Aber wenn man muss, glaube ich, schon diese Krise dazu nutzen, sich ernsthaft zu fragen, ob dieses davor ein guter Zustand war.
Das finde ich einen sehr klugen Gedanken. Also der ist auch so neu für mich, dass ich jetzt mal wirklich darüber nachdenken muss, wie ich dazu stehe. Ja, die Tatsache, dass wir jetzt über riesige Summen Geld verfügen und wir trotzdem hier immer, auch vorher jahrzehntelang, sich steigernde Armut hatten, wofür das Geld nicht ausgegeben wurde, ist schon ein interessanter Gesichtspunkt.
Oder marode Digitaltechnik, ne? So Sachen. Also ich meine, Armut, finde ich, ist total der Wert. Aber dass man es in Deutschland zum Beispiel, also die Sozialdemokratie, das ist halt einfach irgendwie ein Riesenproblem für uns zu denken. Und das hat der Neoliberalismus geschafft, dass das für uns irgendwie nicht mehr funktioniert, das zu denken. Aber dass es so ein Land wie Deutschland nicht mal geschafft hat, zu sagen, wir nehmen jetzt mal einen Batzen Geld und tun was für diese Art von Infrastruktur. Mhm. Ihr weißt, jetzt muss Netflix die Geschwindigkeit drosseln. Ne? Also, und ich finde, dass diese beiden, also die Armut ist für mich tatsächlich sozusagen ethisch das Krassere, aber dass man, das ist schon so ein bisschen interessant. Und deshalb sage ich, dieses davor, da lief schon was richtig schief. Und das, glaube ich, zeigt diese Krise auf. Und da gibt es auch schon sehr gute Texte dazu, dass es eben keine externe Krise ist, sondern es ist eine Krise, die auch mit dem Kapitalismus und diesem zusammenhängt.
Ich glaube, diesen Faden sollten wir in Zukunft nochmal weiterspinnen. Yeah, genau. Ich glaube, wir sind uns ja in einem Punkt ganz einig, nämlich, dass wir ein strukturelles, fundamentales, gesellschaftliches Problem haben, nämlich die Dominanz kapitalistischer Werte.
Mhm. Genau.
Vielleicht, das müsstest du mir dann aber nochmal etwas genauer erläutern, dass sozusagen der Kapitalismus irgendwie auch mit dieser Corona-Entwicklung zusammenhängt. Genau. Das leuchtet mir nicht unmittelbar ein, aber das heißt nicht, dass ich das bezweifle. Ich habe es nur noch nicht verstanden. Ja. Ich wollte, das ist so ein Merkposten auch für einer der nächsten Podcasts, die wir machen. Ja. Ich habe noch einen Merkposten, den ich auch mal in einer der unruhigen letzten Nächte, als wir sehnsüchtig auf ein neues Fernsehen warteten.
Das war ja auch noch, das war eine ganz andere Krise bei euch.
Ja, die haben wir aber souverän gemeistert, mein Lieber. mir ist wirklich was ganz Ernsthaftes durch den Kopf gegangen. Die Erderwärmungskrise kann vermutlich nur durch Maßnahmen abgemildert werden, die eine gewisse Ähnlichkeit mit den jetzt gerade durchgeführten Maßnahmen hat. Und ich habe Zweifel daran, ob man solche Maßnahmen über einen längeren Zeitpunkt wird durchhalten können. Und das würde bedeuten, dass es sich vielleicht als illusionär erweist, durch solche Maßnahmen dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Ja. Das wäre auch eine mögliche Lehre aus dieser Corona-Krise, dass man nicht allzu optimistisch sein kann bezüglich der Möglichkeiten der Menschheit insgesamt, diesen Planeten auch in der Hinsicht zu beherrschen. Nicht? Aber da bin ich wirklich, das fiel mir nur ein, eines Nachts. Aber darüber würde ich gerne auch mal ernsthaft nachdenken und vielleicht ergibt sich mal, dass wir auch darüber reden. Mhm. Wir können aber auch mal was Lustiges machen.
Über Fußball wollten wir ja irgendwann mal reden, können wir jetzt ja.
Das Ganze, da redest du quasi mit einem, da redet dann ein Vollprofi mit einem Halbblinden, nicht? Also das ist, womit ich jetzt mich meine mit dem
Nein, ich weiß.
Gut, ja, wir lassen uns offen, aber wir nehmen mal an, dass wir vielleicht im Mai nochmal was machen können, ne?
Ja, ja.
Oder auf vielleicht auch Ende April.
Also. Ja, ja, und ich bin auf jeden Fall total froh, mit dir zu quatschen. Und
ja,
ich auch. Und es ist total schön, dass das jetzt geklappt hat und wie immer, man lernt viel von dir und
ich habe auch viel von dir gelernt.
Gerade ich drück jetzt. Dich digital.
Also pass auf, noch ein Punkt, was ich wirklich interessant finde, ist dieser Hinweis auf die Krise als Normalzustand. Mhm. Also das gibt mir sehr...
Lauren Berland, das Buch heißt, wie heißt das Buch, Lauren Berland? Und das Buch heißt Cruel Optimism.
Cruel Optimism.
Cruel Optimism. Da, es ist ein super Buch, aber das lässt sich auch, das kann ich jetzt auch nicht in Kürze zusammenfassen. Aber
ich werde es mir bestellen.
Ja, mach das. Ist auf jeden Fall ein tolles Buch. Ist schwer, also ist nicht ohne, aber ist cool, finde ich. Papi, grüß die Mama.
Ja, mache ich gerne.
Genießt euren niegelnagelneuen Fernseher.
Ja, das tun wir auch. Und ich hoffe, dass das jetzt technisch klappt mit diesem merkwürdigen, mit dieser merkwürdigen Art, einen Podcast zu produzieren.
Ja, ja, total komisch.
Gut. Aber grüß deine liebe Familie, insbesondere deine charmanten Kinder und deine liebe Frau von uns. Und wir bleiben in ständigem Kontakt.
Und wir. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.